Hi, hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Bodo. Heute haben wir Folgendes für euch am Start. 26 Jahre alt war sie, da hat sie sich taufen lassen, hat sie sich katholisch taufen lassen. Ein cooles Zeugnis einer jungen Juristin. Gleich für euch hier beim Abend der Jugend. Und wir schauen wieder mal bei den Promis nach, wie die so ihren Glauben leben. Und wir werden brandaktuell über den Siegestorschützen sprechen, der bei der U21-Fußball-Europameisterschaft gestern Deutschland zum Europameister gemacht hat. Seid also dabei. Ihr könnt euch auch aktiv beteiligen. Schickt eure Kommentare per WhatsApp zu mir ins Studio in Balderschwang. Die Nummer ist 0171 57 53 200. Ihr könnt euch darauf verlassen. Wir behandeln eure Daten vertraulich und geben sie in keinem Fall an Dritte weiter. Ja, lasst uns wie gewohnt eure Kommentare per WhatsApp zukommen. 0171 57 53 200. Zunächst kommen für euch die Könige und Priester mit Der Himmel leuchtet.
Fernab von den Lichtern der Stadt steh ich hier, denk einfach nach.
Der Himmel leuchtet, die Könige und Priester hier bei Radio Horeb leben mit Gott. Ihr habt eingeschaltet den Abend der Jugend. Mein Name ist Boro. Die meisten Christen werden heutzutage in den Volkskirchen bereits als Kinder getauft. Mitglieder von zum Beispiel freikirchlichen Gemeinden lassen ihre Kinder nicht taufen, sondern zum Beispiel segnen. Und später dann sollen sie als Erwachsene selbst sich für die Taufe entscheiden. Bei Katholiken und Lutheranern ist es so, dass sie später ihre Taufe bestätigen können, als Jugendliche in der Firmung oder der Konfirmation. Es gibt auch Entscheidungsformen wie einer persönlichen Weihe oder einer bewussten Lebensübergabe an Jesus Christus. Das sind Möglichkeiten, wie man die Taufe erneuern kann. Die junge Frau, die wir euch heute vorstellen, hat nochmal einen anderen Weg, einen eigenen Weg gefunden. Damaris Rabe ist freikirchlich und damit nicht getauft aufgewachsen. Als Erwachsene oder als junge Erwachsene hat sie den Glauben neu entdeckt. Dabei hat sie sowohl neue freikirchliche Formen wie auch die katholische Kirche kennen und schätzen gelernt. Und als sie gemerkt hat, dass es nun für sie dran ist, sich taufen zu lassen, hat sie sich für die Taufe in der katholischen Kirche entschieden. Wie es dazu gekommen ist, darüber hat sie mit meiner Kollegin Astrid gesprochen. Hier ist das Zeugnis von Damaris.
Damaris, du wirst uns gleich selbst davon erzählen, von deinem Glaubensweg, der ja auch ganz eng mit deinem Lebensweg verbunden ist. Der Glaube, der hat bereits dein Leben von klein auf geprägt. Und trotzdem empfindest du die Taufe als eine wichtige Zäsur in deinem Leben?
Ja, durchaus.
Und wie nun dein Weg also bis hin zur Taufe ausgesehen hat und wie es danach weiterging, das wollen wir jetzt von dir hören. Und wir fangen am besten ganz einfach chronologisch an bei deiner Kindheit. Damaris, wie sah denn deine Kindheit aus?
Also ich bin christlich erzogen worden. Meine Eltern sind auch erst in ihren 20ern gläubig geworden. Und mein Vater hat dann sogar evangelische Theologie studiert. Und ich würde sagen, es war eine sehr liebevolle Heimat in meinem Elternhaus. Meine Eltern, also mein Vater ist dann auch Pastor geworden und ja, so vielleicht kennen viele der Zuhörer, wir hatten dann so Bettrituale, wo wir gemeinsam gesungen und gebetet haben. Ich bin zur Sonntagsschule gegangen, hatte auch so eine Art biblischen Unterricht, genauso wie Konfirmation oder Firmung und ja, hab so diese Liebe, diese christliche Liebe im Elternhaus erfahren. Und was besonders prägend für mich war, war, dass ich im Kindergartenalter und in der ersten Klasse an einem Ort gelebt habe, wo mein Vater studiert hat, wo sein theologisches Seminar einer Art Kloster angegliedert war, also so eine Art evangelisches Kloster. Und da lebten zölibatär lebende Schwestern und Brüder zusammen. Und die Familien der Theologiestudenten nahmen auch oft teil am Leben in dieser Art Kloster. Es nennt sich Lebenszentrum. Und waren dabei bei Andachten, Gottesdiensten, Veranstaltungen. Und wir Kinder waren auch an allen möglichen Kinderprogrammen dabei. Meine Rallye-Lehrerin in der ersten Klasse war eine der Schwestern. Und irgendwie erlebte ich in diesem Kontext Menschen, die von innen heraus Liebe ausstrahlen für jeden, dem sie begegnen, die irgendwie so eine Art tiefen Frieden haben und auch so im Alter vor allem noch so eine Lebensfreude, ganz frisch im Geist sind. Und das ist so meine nachträgliche Analyse. Als Kind sog ich das einfach nur so auf. Und ich würde jetzt rückblickend sagen, dass ich da erlebte, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und bis heute bin ich gerne in Klöstern. Und da fühlt sich dann die Atmosphäre mal an wie Heimat. Allerdings, das klingt vielleicht für den einen oder anderen dann ganz romantisch, aber ich erlebte auch in verschiedensten Kontexten, unabhängig von Konfession, auch ein anderes, eher starres Regelchristentum. Und deswegen zog es mich auf der Suche nach dem Wahnsinn des Lebens in meinen Jugendjahren hin zur philosophischen Literatur, eher zur humanistischen Bildung. Und ich bin dann auch ziemlich angesteckt worden vom Leistungsdenken. Und einerseits war in mir immer der Wunsch, Menschen in Not zu helfen, aber auch gleichzeitig ein großer Ehrgeiz, Erfolg zu haben, bei mir dann im Jurastudium. Und das funktionierte einige Jahre sehr gut. Aber, also viele Jahre war ich dann eigentlich gar nicht mehr auf dem Glaubensweg. Aber während eines sehr anspruchsvollen Masterprogramms im Ausland war ich dann irgendwann nicht mehr so in der Lage, alles allein zu bewältigen. Also ich hatte ganz viele Berichte über mein ganzes Studium übergesehen zum Elend der Menschen auf der Welt und mich intensiv mit dem Thema soziale Ungerechtigkeit beschäftigt, war gleichzeitig in einem recht kompetitiven, elitären Umfeld und empfand mein eigenes Leben als anstrengend, das Leid der Welt als groß und mich auch irgendwie als sinnlose Existenz. Und fühlte mich dann oft ausgebrannt und innerlich leer und lag dann apathisch auf dem Bett und dachte mir, also entweder es gibt Gott oder das Leben hat keinen Sinn und ich könnte auch tot sein irgendwie. Und dann begann der Weg, dass ich mich wieder mit dem Thema Gott beschäftigte. Also zuerst überhaupt mit der Frage, gibt es überhaupt einen Schöpfer oder nicht? Noch ganz unabhängig von der Religion selbst oder der Weltanschauung selbst. Und dann später auch mit den Weltreligionen und dann Stück für Stück eben weiter mit dem Christentum. Dann mündete dies irgendwann in einer Taufe.
Wie alt warst du denn, als du in die Krise gekommen bist?
Da war ich so 23, aber das hatte sich schon in den Jahren zuvor angestaut. Also ich hatte im Studium, ja, ich hatte viel Ehrgeiz im Studium angelegt und habe mich da ziemlich selbst kasteit auch und gleichzeitig natürlich, ja, es lässt sich so schwer beschreiben, gleichzeitig aber auch immer dieses Gespaltene, dass ich so eigentlich am Elend in der Welt zerbrochen bin. Und das war schon immer ein Stück weit so in mir, diese Zweiteilung. Und dann aber mit 23, das war so ein Eliteprogramm, da kam ich echt ans Ende und das war dann so der Höhepunkt.
Oder der Tiefpunkt, die man es...
Oder der Tiefpunkt, der Höhepunkt oder der Tiefpunkt, ja.
Und von dem Punkt aus dann hast du dann angefangen, dich mit der Frage auseinanderzusetzen, wo du eine Antwort auf deine Gottesfrage findest.
Genau, also ich suchte Rat in verschiedenen christlichen Konfessionen. Ich hatte tiefe Gespräche über den Glauben, aber zu Beginn hörte ich vor allem Predigten über YouTube von evangelikalen Kirchen, aber auch von katholischen Priestern. Und später über Empfehlungen kam ich auch dann zur Seelsorge bei einem Ordensbruder, war öfter mal in Klöstern, habe gelesen und so weiter. Das alles begann circa 2016.
Du warst ja dann noch nicht getauft. Das ist ja in der Freikirche auch nicht unüblich, dass man sich erst als Erwachsene oder als Jugendliche, in deinem Fall eben als Erwachsene, taufen lässt. Warum hast du so lange damit gewartet, dich taufen zu lassen?
Also zunächst war ich einfach weg vom Glauben, all die Jugendjahre, und kam gar nicht dazu, mich zu fragen, ob ich mich taufen lassen sollte. Und dann, als ich dann eben in dieser Krise war und dann auf dem Weg zum Glauben, da dachte ich eigentlich immer, man müsse total überzeugt sein von seiner Weltanschauung, um sich taufen zu lassen, und habe mir diese Entscheidung dann nicht leicht gemacht, weil ich persönlich finde, wenn ich das für bare Münze nehmen, was in der Bibel steht, dann krempelt das komplette, das gesamte Leben um. Und daher war es für mich nicht so eine Frage, ach, ich könnte mich taufen lassen, sondern es war eine ganz schöne Auseinandersetzung eine ganze Weile. Und so ging das dann doch tatsächlich bis ich mich taufen ließ. Und erst dann war so im Herzen dieses Jetzt.
Mit diesem Jetzt hast du das Gefühl gehabt, so jetzt ist mein Leben umgekrempelt oder eher, ich darf auch als unfertiger Christ schon zu Jesus kommen?
Genau. Also das war dann eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe einen Kurs mitgemacht in München in der Glaubensorientierung von St. Michael, geleitet von Jesuitenbrüdern. Und da hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit dem Leiter und der sagte, eigentlich ist die Taufe nur die Entscheidung, ich will, dass der Heilige Geist in mich kommt. Und auch der Glaube wird einem ja geschenkt von Gott irgendwie. Und deswegen ist es keine Voraussetzung für die Taufe, sondern es ist diese Entscheidung, ich möchte das. Ich möchte, dass mir der Glaube auch geschenkt wird oder eben alles Weitere. Und da konnte ich dann klar sagen, ja, das möchte ich.
Und warum dann aber die katholische Kirche? Du hast jetzt von einem eigentlich sehr intensiven Weg in der Freikirche erzählt und dann hast du dich aber doch zur katholischen Kirche hin orientiert. Warum?
Das war auch eine längere Geschichte. Vorweg, meine Entscheidung für die katholische Kirche war keine 100-zu-0 Entscheidung. Ich fahre auch heute noch zweigleisig und bin sowohl in der Freikirche als auch in der katholischen Kirche. Jede Kirchenform hat aus meiner Sicht ihre Stärken. Aber letztlich war es dann doch die Entscheidung für die katholische Kirche. Vielleicht sollte ich in dem Kontext ein bisschen ausholen.
Ja, natürlich. Bitte, wir sind ganz Ohr.
Genau. Also mein Vater hat ja evangelische Theologie, also von der evangelischen Landeskirche, studiert, ist dann aber in eine Freikirche gegangen. Er ist Kanadier, muss ich dazu sagen, und ist gar nicht religiös geprägt worden. Und so war allein die Liturgie für ihn immer ein bisschen befremdlich und das war auch eher so eine Kulturentscheidung für eine Freikirche und weniger eine Dogmatikentscheidung. Das bedeutet, ich bin so als Kind geprägt worden in einer Freikirche, die Freie Evangelische Gemeinde. Das ist die größte Freikirche meines Wissens in Deutschland. Und später bin ich dann aber vor allem in eine andere Freikirche gegangen in München, eben auch unmittelbar vor der Taufe und danach noch weiterhin. Das ist das International Christian Fellowship. Ich würde jetzt einfach mal, es ist etwas ganz unmöglich, aber ich unterteile jetzt mal die Freikirchen. Es gibt ja ganz viele davon, die ich kenne, in altbackener Reformen und diese sehr hippen und sehr jungen Kirchen, die ihren Ursprung meist im englischsprachigen Raum und dort in den Metropolen haben. Und groß geworden bin ich in einer etwas altmodischeren Form. Diese Freikirchen, die bestehen schon viele Jahre, sind gewissermaßen etabliert. Und dafür hatten sich eben meine Eltern in der Jugend entschieden für die Freie Evangelische Gemeinde. Und ich fand das ganz toll als Kind. Also es fühlt sich richtig familiär an. Einer hilft dem anderen, interessiert sich wirklich für den Nächsten. Aber in der Jugend fand ich es dann irgendwann zu uncool. Also es ist eigentlich nur diese Formentscheidung gewesen. Und da bin ich dann auch ab 12 Jahren nicht mehr hingegangen. Und kann aber trotzdem sagen, ich finde diese Freikirchen einfach schön oder an diesen Freikirchen schön, dass sie ja Randgruppen der Gesellschaft auch aufnehmen und wirklich so eine Atmosphäre wie einer Familie haben. Und die zweite Form, wo ich sagte, ich war dann in München später, vor allem dann auch vor meiner Taufe und bis heute noch, diese Form Freikirche würde ich so mal überschreiben mit die hippen Kirchen, Freikirchen. Und da, ja, würde ich sagen, es geht sehr agil zu, modern und ein großes studentisches Publikum. Das bedeutet einfach ganz praktisch, ich habe dort ähnlich gesinnte Freunde gefunden. Ähnliches Alter, ähnlicher Lebensstil und so. Und was ich daran sehr mochte oder sehr mag immer noch, ist, dass sehr stark zur individuellen Beteiligung ermutigt wird. Man bekommt im gesteckten Rahmen viel Freiheit. Ich glaube, es war ein evangelikaler Pastor aus Amerika, der so eine Leiterschaft Kultur geprägt hat. Sein Vater war nämlich Unternehmer gewesen. Und da orientieren sich viele von diesen jüngeren Freikirchen dran. Es ist inspiriert von der Bibelstelle in 2. Mose 18 um die Verse 17 herum, wo der Schwiegervater von Mose sagt, ja, warum entscheidest du alles allein? Du bist komplett überfordert, wähle doch weise Menschen aus, die einen Teil deiner Arbeit machen. Und so ist es Ziel, dass man alle Menschen zur Leiterschaft befähigt in der Kirche und kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei Jesus mit seinen 3 engsten Jüngern, die wiederum in ihre 3 Nächsten, die sie dann befähigen und so weiter. Und dadurch wird versucht, dass jeder, der möchte, Teil von einer liebevollen und gleichgesinnten kleineren Gruppe wird, mit einem Leiter, der auch immer ansprechbar ist. Und diese große Kirche wird dann klein in dieser Art Hauskreis. Es wird alles Englisch natürlich ausgedrückt, damit es ein bisschen besser klingt. Small Group oder in einem Team, das sich praktisch einbringt. Ich war zum Beispiel in so einer Small Group mit anderen Frauen und war in einem Team, das sich praktisch einbringt im Rotlichtmilieu. Und so soll es dann zur Gemeinschaft kommen. Und das erlebte ich tatsächlich.
Da hast du das Familiäre so ein bisschen wiedergefunden auch wahrscheinlich.
Genau, ja. Das finde ich spannend einfach, dass diese Struktur dazu führt, dass ganz viele junge Menschen sich einbringen und alles sehr professionell ist. Dass zum Beispiel die Predigten von einem 20-köpfigen Team vorbereitet werden, von vielen Theologiestudenten unterschiedlicher Konfessionen, sodass sie halt inhaltlich wirklich dicht sind. Dass es Angebote gibt wie Sand am Meer, Abendkurse, Beichtseminare, ein Bible College, ganz viel Kreativität, die Flyer sind hochmodern, die Technik ist hochmodern. Was halt bei so einer Art Kirche ist, ist, dass sie diese neueren Freikirchen als eingetragener Verein organisiert sind und deswegen steht und fällt die Kirche mit dem Charakter des Leiters. Es kam vor in der Vergangenheit, dass solche Freikirchen für 1-2 Jahrzehnte ihren Kairos hatten und dann gab es irgendwie einen Fauxpas des Leiters oder einen Skandal und dann sind sie wieder von der Bildfläche verschwunden. Das ist vielleicht die Kehrseite der Agilität, aber nichtsdestotrotz geben solche Kirchen aus meiner Sicht mir als Menschen Lebenshilfe, arbeiten für mich die Bibel für ein christliches Leben im Jahr 2021, bringen mich mit jungen Menschen zusammen und vieles mehr, was ich nicht missen möchte.
Das ist total nachvollziehbar von dem, was du erzählst. Und dennoch hast du dich im letzten Sand für einen Taufkatechismusunterricht bei den Jesuiten in St. Michael, also bei den Katholiken entschieden. Warum? Vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt alles so begeistert erzählt hast.
Genau, ja, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wenn irgendwas sehr weit weg ist, dann interessiert es mich gerade. Und wie ich vorhin so erzählt habe, so Tabula Rasa gemacht und mal komplett bei Null angefangen auf dem Weg der Auseinandersetzung mit dem Christentum. Und dann habe ich mich auch für den Katholizismus interessiert. Ich habe dann am Anfang vor allem Bücher gelesen von Mystikern, von Teresa von Avila, von Johannes vom Kreuz. Und ich habe da Sachen gefunden, die ich auch nirgendwo anders bisher gelesen hatte. Und dann wollte ich das von innen kennenlernen. Und das war sogar im ersten Schritt so ein bisschen eine Überwindung. Aber ich habe mich dann für diesen Glaubenskurs in München bei den Jesuiten, Glaubensorientierung München, angemeldet und bin da dann einfach mal hin. Und da habe ich dann kennengelernt, was die einzelnen Bestandteile der Liturgie bedeuten. Weil bisher kam mir so eine katholische Messe immer so ein bisschen fremd und auch etwas seltsam vor. Und dann lernte ich langsam diese ganzen Symbole kennen und ich habe mir dann auch einen geistlichen Mentor gesucht, eben einen Ordensbruder, der hat mir wirklich alles erklärt. Und dann kam ich auch in Berührung oder hörte Vorträge von der charismatischen Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche. Und da merkte ich, da gibt es auch quasi anders als mein erstes Vorteil, da gibt es auch lebendigen Glauben. Tatsächlich war es interessanterweise dort, also der Ordensbruder ist Teil der charismatischen Erneuerung, wo ich in starken Kontakt mit dem Heiligen Geist kam. Ja, das waren so die Erfahrungen, wo ich merkte, dass eigentlich das Wichtigste, also das christuszentrierte Leben und die Lebendigkeit des Glaubens, dass ich die in beiden Kontexten wiederfand. Und klar, das eine war vielleicht ein bisschen ansprechender für junge Menschen dargeboten, das andere vielleicht ein bisschen altmodischer, aber es war eigentlich im Wesentlichen, wenn man mal die ganze Form beiseite lässt, die ja gar nicht so wichtig ist, im Wesentlichen war es übereinstimmend. Und dann habe ich letztlich diese Frage der Kirche abgekoppelt von der Frage, lasse ich mich taufen oder nicht. Und das war dann eigentlich nur eine Geschmacksentscheidung letztlich, welche Kirche. Die Taufe stand fest und dann eben diese Überlegung, welche Kirche. Und ich mag diesen philosophischen, intellektuellen Charakter der katholischen Kirche. Ich mag die große Gelehrsamkeit vieler katholischer Theologen und ich mag vor allem die Klöster, die Gespräche mit den Mönchen und den Nonnen. Und ja, ich erfahre die Größe Gottes auch durch die Kathedralen und die haben eine klassische Kirchenmusik. Mag diese katholische Ehrfurcht, diese tiefe Bewunderung und Verherrlichung von Schönheit und Geheimnis. Und das alles kompensierte für mich, dass vielleicht manches weniger agil ist in der katholischen Kirche oder die ja etwas beamtisch anmutet. Und daher dachte ich letztlich 51 zu 49. Ich schließe mich lieber der katholischen Kirche an, einfach weil vielleicht diese Beamtenstruktur auch auf die lange Frist das ist, was dann eben nicht an einzelnen Persönlichkeiten, wo die Kirche nicht an einzelnen Persönlichkeiten hängt, sondern eben unabhängig von einzelnen Personen doch durch die Jahrhunderte fährt. Und genau, das war so der Grund katholische Kirche.
Ja, du hast so gesagt, weniger agil, beamtisch, vom Gefühl her. Auf der anderen Seite weiß ich, du hast es mir erzählt, dass du mittlerweile eine große Liebe zur Liturgie der katholischen Kirche hast, dass du das sehr gerne mitfeierst. Du hast da offenbar Hürden genommen im Sinne von das, was du am Anfang schwierig fandest, das liebst du jetzt.
Genau, ja, gerade mit der Liturgie. Da denke ich mittlerweile, dass die sehr hochschwellig ist. Also früher dachte ich, wenn ich in einer katholischen Messe saß, ich war in so einem Begabtenförderungswerk, was so sehr konservativ eher ist. Und da in dem Rahmen waren wir oft, wenn wir Wochenendseminare hatten, auch in der Kirche, in der katholischen. Und dadurch war ich schon im Studium oft einfach in der katholischen Messe. Und ich dachte immer, das ist, ich drücke mich einfach frei raus. Das ist ein bisschen ein Zirkus, hinknien, hoch, aufstehen, knixen und dachte, das ist so oberflächlich. Und mittlerweile, oder ich erlebte es dann auch, dass es darauf ankommt, dass alles gefüllt wird mit innerer Verknüpfung des eigenen Herzens, ja, oder Ausrichtung des Herzens auf Gott und dass dann jeder einzelne Akt in der Liturgie eigentlich ganz tief ist. Also eigentlich geht man einmal die Offenbarung durch in der Liturgie. Eigentlich kommt alles Wesentliche zwischen Mensch und Gott oder Gott und Mensch vor allem vor. Und wenn ich mich versenke in dieses Bewusstsein für den einzelnen Akt, dann ist es eigentlich ganz, ganz tief und ganz dicht. Aber das muss ich erstmal tun. Und deswegen ist es für mich sehr hochschwellig. Und bedeutet, dass man wirklich schon einen ganz schönen Weg gegangen ist. Vielleicht kriegen das diejenigen, die in der katholischen Kirche schon sozialisiert wurden, einfach eben mit ihrer Kindheit und Sozialisation mit. Für mich war das tatsächlich so, dass ich das erst lange, lange erleben musste, vor allem auch in Klöstern und so weiter, was es bedeutet, die Liturgie wirklich auch auszufüllen.
Ein Weg? Du bist einen Weg gegangen, das hast du jetzt gerade schon so angedeutet, schon so gesagt. Wo stehst du gerade auf deinem Weg, 2 Jahre nach der Taufe?
Wo stehe ich? Gute Frage. Also ich denke noch ziemlich am Anfang. Ich denke am Anfang, was du sagtest, am Anfang dieser Reset, das war so einfach diese Gnade, diese Taufgnade, dass der Heilige Geist kommt, mir meine Sünden vergeben sind und Jesus mich gerecht gemacht hat. Und seitdem geht es, glaube ich, für mich darum, ja, Beziehungen zu, also dass eine Beziehung geknüpft wird zwischen mir und Gott. Also Gott ist irgendwie immer da, glaube ich, aber ich halt in der Regel nicht, sondern ich bin schon oft sehr eingebunden in meinem Leben und versuche schon, mich morgens hinzusetzen, mich zwecklos Gott zuzuwenden. und habe auch erfahren, vor allem jetzt, als ich mein Examen geschrieben hatte, dass dadurch dann Licht in mein eigenes Leben kommt, dass sich das sowieso reinbahnt. Aber praktisch ist es trotzdem so, dass ich die Meditation dann oft nicht mache oder zu kurz und dann ist in den ersten 20 Minuten nur Gedankenwirrwarr und dann mache ich es wieder nicht. Oder ich empfinde schon oft so eine Hürde, mich praktisch in meinem Leben Gott zuzuwenden. Andererseits habe ich diese spirituelle Sehnsucht, ja, und empfinde dann im Alltäglichen oft trotzdem so eine Wand zwischen mir und Gott und kann mir die Herrlichkeit Gottes nicht vorstellen. Aber was mich tröstet, ist, dass solche großen Leute wie Teresa von Avila gesagt haben, das ist die Lebensaufgabe. Und ich finde sehr schön dieses Bild von Teresa von Avila, dass die Seele eine Burg ist, wo Gott im innersten Gemach wohnt. Und ja, mein Lebensweg, der Weg zu ihm, ist ins Innerste der eigenen Seele. Und wenn ich ihre Erzählungen durchgehe, dann würde ich sagen, weil du fragtest, wo ich mich auf meinem Weg befinde, dass ich schon noch weit außen bin. Aber ich habe den großen Willen, ja, sehr weit vorzudringen ins Innerste im Leben, aber bin, glaube ich, trotzdem noch sehr am Anfang.
Und doch mag es dich trösten, dass auch Therese von Avila gesagt hat, dass es sie wenige Seelen getroffen hat oder eigentlich keine einzige, die einen starken Willen hatte und nicht an ihr Ziel gekommen wäre.
Ja, Therese von Avila wollte, glaube ich, in ihrer Jugend unbedingt heilig werden und das ist sie geworden.
Hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ihr hört das Zeugnis von Damaris, wie sie neu zum Glauben gekommen ist und wie sie auch ihren Weg in die katholische Kirche gefunden hat. Gleich wird sie uns noch darüber erzählen, was die Taufe in ihrem Leben bewirkt hat und wie sie ihren Glauben heute lebt. Wie findet ihr das Zeugnis von Damaris? Lasst es uns wissen per WhatsApp unter 0171 57 53 200. Bisher ist keine WhatsApp eingegangen, deshalb sage ich es nochmal. Ja, Damaris hat als junge Erwachsene in der katholischen Kirche sich taufen lassen. Schickt euch unsere Kommentare, schickt mir hier ins Studio hier rein eure Kommentare. 0171 57 53 200. Und wenn man sich taufen lässt, dann ist das so etwas wie, wenn man alles hinter sich lässt und etwas Neues beginnt. Und da habe ich rausgesucht für euch Mariah Peters mit To Leave All Behind. This is life, this is love, this is how I learned to trust. I was numb, I was blind, then you opened up my eyes. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb, ich bin Bodo. Heute haben wir für euch das Zeugnis von Damaris am Start. Sie hat sich als junge erwachsene Frau vor 2 Jahren taufen lassen. Wie es dazu gekommen ist, das habt ihr im ersten Teil ihres Zeugnisses gehört. Heute ist Damaris 28 und lebt in Berlin. Sie hat einen ausgeprägten Sinn für die Gerechtigkeit und ein großes Herz für die Schlechtergestellten in der Gesellschaft. Das hat sie motiviert, Jura zu studieren. Denn sie will sich eines Tages im Kampf für Menschenrechte einsetzen. Jetzt kommt der zweite Teil ihres Gesprächs, das sie mit meiner Kollegin Astrid geführt hat. Falls euch bei Damaris Zeugnis etwas Bestimmtes anspricht, dann lasst es uns per WhatsApp wissen. 0171 57 53 200. Ich würde mich echt über eure WhatsApps freuen. Unter 0171 57 53 200. So, jetzt kommt für euch der zweite Teil des Zeugnisses von Damaris.
Damaris, du hast diesen Schritt nie bereut, oder? Dass du dich hast taufen lassen, wahrscheinlich sowieso nicht, aber dass du dich in die katholische Kirche hinein hast taufen lassen, das wohl auch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Was macht dir denn so Freude in deinem Glaubensleben? Was ist positiv für dich?
Freude macht mir, wenn ich zurückblicke und sehe, dass ich seitdem ich Gott angerufen habe, irgendwie aus meiner Not, tatsächlich sich Licht in mein Leben gebahnt hat. Ich kann das vor allem in der Rückschau sehen. Also während ich in der Situation war, fand ich das nicht so stark, aber in der Rückschau sehe ich, dass so, ja, das so organisch sich entwickelt hat, dass mein Inneres freier wurde so. Und ja, wie so ein Lichtschein ins Leben kam. Und was mir ganz praktisch Freude macht im Leben, ist, wenn ich so echte Begegnungen mit Menschen habe, wo jeder aufmacht und man im Gespräch auf die existenziellen Fragen des Seins zu sprechen kommt. Was gibt mir Halt im Leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Oder wenn es drauf ankommt, auch zu sterben? Was ist Identität? Was ist mit dem Leid, der Verzweiflung, der Haltlosigkeit? Wo ist dabei Hoffnung? Und was mich auch immer mit Freude erfüllt und auch oft zu Tränen rührt, ist, wenn es Menschen in etwas zur Meisterschaft bringen. Also irgendwie so der Gegenpol für mich persönlich zum unermesslichen Elend, das Menschen auch fabrizieren. Also wenn ich zum Beispiel eine Lebensgeschichte lese oder höre, wo jemand mit Gott Berge versetzt hat, zum Beispiel die Frau, die Ordensschwester Ruth Pfau in Pakistan, die es geschafft hat, mit Gottes Hilfe die Lepra in einem gesamten Land auszumerzen. Oder wenn ich ein Bauwerk wie den Kölner Dom sehe und staune ob der Schönheit, ja, und der Kunst des Architekten. Oder wenn ich eine Talentshow sehe und dann kommt so eine Art Mauerblümchen auf die Bühne, fängt an zu singen und dann kommt da so eine Stimme, engelsgleich, die den ganzen Raum durchdringt. Oder ja, Eiskunstlauf, Paarlauf bei den Olympischen Spielen. Ich neige zu Schwermut im Leben, aber wenn ich den Menschen dann in solchen Situationen betrachte, dann stimmt mich das doch sehr hoffnungsvoll und freudig.
Hast du das Gefühl, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Oder ist es eher so herum, dass Gott neugierig darauf wartet, was du ihm vorlegst an Ideen und Plänen und er kann das dann abnicken oder das Ganze kritisch zurückweisen?
Sowohl als auch, denke ich. Also ich glaube, dass Gott mich erschaffen hat und dann hat er auch meine Träume, Sehnsüchte und Vorlieben in mich gelegt, so als Teil des Schöpfungsgedankens. Und ich glaube auch, dass Gott eine gewisse Resonanz sucht. Ich verstehe die Bibel so oder auch diese ganze Weltanschauung, dass Gott den Menschen erschaffen hat, weil er Beziehung zu ihm wollte. Und er hat ja dann, soweit ich weiß, auch Adam den Auftrag gegeben, die Tiere zu benennen. Und ich glaube, dass Gott auch eine gewisse Resonanz möchte, weil das ist irgendwie einer Beziehung immanent. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Gott interessiert, was ich für Träume und Sehnsüchte habe. Und dann sagt, ach, das möchtest du, cool, machen wir oder so. Ich glaube allerdings auch, gerade bei den großen Werken, ich habe ja gerade erzählt von Ruth Pfau, die so ein großes Werk in Pakistan gemacht hat, da glaube ich doch, dass es Puzzleteil für Puzzleteil verläuft, ohne dass man als Einzelner das ganze Bild kennt und dass man hofft, dass Gott das dann multipliziert, zu Ende führt. Und das ist für mich auch sehr wichtig zu wissen und entlastet mich auch in gewisser Hinsicht, weil ich oft mir sehr viel vornehme. Und ich habe mir mal so ein Zitat rausgeschrieben, das ich mir oft immer wieder sage von Mutter Teresa. Die hat gesagt, ich helfe nur einzelnen Menschen, denn würde ich die Scharen sehen, so würde ich nie beginnen. Und da glaube ich, dass Gott mich so entlasten möchte, dass ich tatsächlich von Augenblick zu Augenblick lebe und keine Verantwortung habe für den Erfolg. Dass ich die Verantwortung habe, offen zu sein für Blitzimpulse unter dem Tag, aber dass das Werk am Ende doch Gott vorbereitet und ich darin nur wandeln muss. Aber das ist trotzdem auch immer eine Aufgabe. Und deswegen glaube ich eben Plan fürs Leben. Einerseits ist Gott, glaube ich, gespannt, was ich auch selber für Träume, Sehnsüchte und Vorlieben habe. Andererseits bereitet er auch Werke vor, in denen ich so wandeln darf, wie es mal so schön heißt.
Blitzimpulse, Blitzeindrücke unter dem Tag. Damaris, wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Das hast du schon ein bisschen angeführt im ersten Teil der Sendung, aber nochmal ganz explizit. Wie gestaltest du dein Glaubensleben im Alltag?
Also ich glaube, es gibt so zwei Antipole oder beziehungsweise zwei Richtungen, zu denen Menschen tendieren, Erkenntnisstreben oder auch ja diese Erfahrungsebene und diese mystische Ebene. Und ich bin, glaube ich, so der Typ, dem diese Suche nach Wahrheit, dieses Erkenntnisstreben so in die Wiege gelegt ist. Und da besuche ich Gottesdienste und lese Bücher und steige in die Theologie ein. Das fällt mir so ganz leicht und das habe ich in der Vergangenheit ganz viel gemacht und mache es nach wie vor in den verschiedenen Kirchen und auch dank des Internets. Was aber ein großer Wunsch von mir ist, ist, dass auch eben dieses kontemplative Leben, diese wirkliche Erfahrung der Nähe Gottes ja eine größere Rolle spielt. Und da versuche ich mich in Meditation, aber ich bin ein Kopfmensch, da wuselt dann oft trotzdem noch viel in meinem Kopf herum. Und dennoch versuche ich das immer wieder und ich versuche auch eben offen zu sein, so dass in diesem ganzen Lärm des alltäglichen Lebens, den ganzen vielen Gedanken, vor allem immer in meinem Kopf, dass ich doch frei bin, wenn ich auf der Straße bin und zum Beispiel, ja, ich den Gedanken habe, vielleicht solltest du denjenigen mal ansprechen oder demjenigen was behilflich sein oder so, dass ich das dann mache, weil ich glaube, dass wir halt Werkzeug sind für den Heiligen Geist, Gottes Liebe in die Welt zu bringen und dabei halt selber auch von der Liebe erfüllt werden, so, weil sie ja durch uns fließt, kommt sie auch bei uns vorbei. Allerdings muss ich sagen, dass mir dieses stets offen sein, dieses oder auch vertikal gerichtete Leben, diese Empfänglichkeit im Alltag schwerfällt. Aber das ist etwas, was ich versuche und was immer gut läuft, wenn ich mal eine Weile im Kloster bin, aber was dann ja eine Herausforderung bleibt im Alltag.
Was du da sagst, zeugt von einer Spannung in dir, einer vertikal aufgespannten und einer gleichzeitig horizontal aufgespannten Persönlichkeit. Du fühlst dich auf der einen Seite hingezogen zur Spiritualität der Mystik, Stichwort Therese von Avila, Johannes vom Kreuz. Auf der anderen Seite ist da eben auch dein Plan, das hast du zwar noch nicht explizit erwähnt, aber das weiß ich von dir aus dem Vorgespräch, dass du dich ganz aktiv für den Schutz der Schwachen einsetzen möchtest, dass du dich für die Menschenrechte einsetzen möchtest, gerade auch mit deiner Profession Jura. Wie gehst du mit der Spannung um, dass du diese beiden Pole in dir hast?
Ich glaube tatsächlich persönlich, dass es die nicht gibt, weil Teresa von Avila zum Beispiel in ihrem Buch schreibt, was ja immer an ihre Mitschwestern gerichtet ist, sehr kontemplativer Orden, dass wenn man einmal die Möglichkeit hat oder die Gelegenheit, einer anderen Person zu helfen, dann soll man das Gebet ausfallen lassen. Das heißt ja auch, Jesus sagt ja auch, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Ich glaube, mir persönlich fällt schwer, einfach so zu Gott Beziehung aufzunehmen im luftleeren Raum. Was mir total leicht fällt, ist jemand anderem, den ich so direkt sehe, zu helfen. Und oft, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit im Rotlichtmilieu, wenn ich mit Frauen gesprochen hatte, dann war ich aus meinem Alltag dorthin gekommen. Wir haben da natürlich auch immer eine Gebetszeit gehabt am Anfang und am Ende und fühlte mich Gott nicht besonders nah. Und dann hatte ich 2-3 Stunden, ja, mich einfach ausgerichtet, den Frauen zu helfen, einfach Beziehungen aufzubauen und einfach ihnen ja Wertschätzung entgegenzubringen. Und dann fuhr ich abends heim und fühlte mich Gott ganz nah irgendwie, ohne dass ich es versucht hatte mittels Meditation. Und das, glaube ich, irgendwie ist eigentlich auch ein Weg zu Gott. Jedenfalls diejenigen Mystiker, die die größten Gotteserlebnisse hatten, jedenfalls wo es Zeugnis davon gibt, die waren ja auch immer sehr karitativ tätig. Und aus dem Grund glaube ich fast, dass es sogar der leichtere Weg ist, über diesen Einsatz für den Nächsten auch in die Beziehung zu Gott zu kommen. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Überlegung und auch Erfahrung.
Wie möchtest du eigentlich vor Gott stehen am Ende deines Lebens?
Als eine, die ihm auch aus persönlicher Interaktion zu Lebzeiten bekannt ist. Genau, ich glaube, es gibt in der Offenbarung irgendeine Stelle, wo Menschen zu Jesus oder zum Herrn rufen und sagen, ja, ich habe doch immer zu dir gebetet und er sagt, aber ich kenne dich nicht. Und das finde ich ziemlich krass, diese Aussage. Also ich würde gerne eine gute alte Bekannte sein, wenn ich am Ende vor Gott stehe.
Wo findest du Nahrung für dein geistliches Leben? Du hast es schon immer mal wieder angedeutet, aber jetzt mal ganz konkret gefragt. Wo sind deine Quellen für dein geistliches Leben?
Tatsächlich die Bibel und alles, was die Bibel mir verständlicher macht. Was ich da hilfreich finde, ist, so Methoden anzuwenden, wo ich den Bibeltext irgendwie schaffe, auf mein Leben zu beziehen. Also zum Beispiel, was ich gern mache, ist, dass ich eine Passage lese und mir dann überlege, was spricht mich jetzt eigentlich einfach nur an, und mir dann einen Brief formuliere, das habe ich mal irgendwo gehört, von Gott an mich, der dann genau zu meiner Lebensherausforderung aktuell passt und so das aussagt, was die Bibelstelle vielleicht zu jemandem Dritten beschreibt, aber dann eben auf mich bezogen. Oder dass ich irgendwie die Bibel auf ein bestimmtes Thema suche und dann, was mich eben gerade aktuell beschäftigt. Da finde ich geistliche Nahrung oder Nahrung fürs geistliche Leben. Und natürlich dann auch die Predigten, die die Bibel auslegen und ja aufs praktische Leben beziehen. Und dann eben diese Gotteserfahrungen. Aber da würde ich vorsichtig sein zu sagen, dass ich wirklich Gotteserfahrung habe. Es ist einfach so, manche Situationen, wo ich entweder tatsächlich ganz ruhig wurde beim kontemplativen Gebet und das Gefühl hatte, da ist wer oder da ist Resonanz. Oder auch, wenn ich irgendwie mit dem Nächsten, mit dem Menschen zu tun hatte und dann heimgehe und mich irgendwie so fühle, wie eingebettet in Gottes Liebe oder so. Aber das ist so, ja, so ein ganz dünner Faden. Also der reißt auch schnell ab. Ich habe das, wenn ich zurückschaue, öfter mal erlebt. Und dennoch ist es immer noch so der andere Gott so. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut beschreiben kann. Ich fühle mich oft so, als wäre dieser Vorhang, den es ja früher auch zwischen den Menschen und dem Allerheiligsten gab, als wäre der eben zugezogen. Aber manchmal fühlt es sich dann so an, als wäre es etwas auf. Und diese Erfahrungen und dann eben auch, was die Bibel aussagt und wie es dann auch letztlich mein Leben und meine Sicht auf mein Leben verändert, das ist die Nahrung dann für mein geistliches Leben.
Eine letzte Frage, Damaris. Was bedeutet es für dich, an Gott zu glauben?
Ich glaube, ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Der Urtext kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Und ich glaube, dass Glauben bedeutet, dass man eben zu Lebzeiten nicht weiß, gibt es Gott, gibt es einen Schöpfer, dem ich vertrauen kann, weil wahrscheinlich meistens dann trotzdem noch der Vorhang zugezogen ist. Und ich es aber trotzdem entscheide zu tun. Ich entscheide mich zu vertrauen und dann gehe ich so den ersten Schritt. Und das sind ja teilweise gerade bei diesen Menschen in der Kirchengeschichte ganz große Schritte teilweise auch gewesen. Und ich mache es und dann erfahre ich, dass ich getragen werde. Ja, dass es glückt, mein nächster Lebensschritt. Und dann vertraue ich wieder und dann glückt es wieder. Und das ist für mich, glaube ich, Glaube, also dass ich mich traue, auf Wasser zu gehen, so wie Petrus sich getraut hat, Jesus auf dem Wasser entgegenzulaufen. Und das ist, glaube ich, unheimlich schwer. Ich glaube, wir Menschen, also vor allem ich jedenfalls, sind volle Kontrollfreaks und möchten Sicherheit haben im Leben und versuchen, ja, unser Leben zu organisieren, so dass wir alles im Griff haben, dass wir unsere Gesundheit, unser Geld, ja, alles im Griff haben. Aber ich denke, Glauben ist genau das Gegenteil, zu sagen, ich habe nichts im Griff, Gott hat's, ich traue mich, diesem schrägen Gedanken in meinem Kopf, den ich vielleicht habe, so eine Art Blitzgedanken nachzugehen, das zu machen. Und ich denke, das ist der größte Liebesbeweis, den wir Gott geben können, dass wir glauben, dass es ihn gibt, dass er es gut meint. Und ich denke, dass dann ein Leben große Frucht bringt. Aber das ist so mein Glaube und nicht mein Wissen. Ich denke, da kann ich am Ende meines Lebens mehr zu sagen, ob dann tatsächlich ich auch gehalten wurde.
Das wird sich zeigen. Ich glaube daran, dass es sich im guten Sinne zeigen wird. Das ist zumindest mal bis jetzt dein Weg mit Gott, Damaris, gewesen. Danke, dass du uns hier so freimütig davon erzählt hast.
Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Das ist mein erstes Interview über den Glauben. Und auch allen, die zugehört haben, alles Gute und Gottes Segen.
Herzlichen Dank an Damaris für ihr Zeugnis und auch an meine Kollegin Astrid, die das Gespräch mit ihr geführt hat. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb mit Bodo. Ja, wie findet ihr dieses Zeugnis von Damaris? Sie hat sich mit 26 Jahren in der Liebfrauenkirche in München katholisch taufen lassen. Danke für eure WhatsApps, die reinkommen. Da schreibt jemand: Hallo Radio Horeb Team, habe die Sendung leider nicht von Anfang an gehört. Ich finde das Zeugnis sehr gut und authentisch. oder sehr authentisch. Es ist sehr hilfreich für mich. Das freut uns. Und wenn du es nochmals von Anfang an hören möchtest, einfach dann in der Mediathek bei horeb.org im Abend der Jugend reinschauen. Wir stellen das bei Zeugnisse in den Corner. Von daher kannst du es da gerne nochmal nachhören. Und eine zweite Nachricht kam rein. Hallo Radio Horeb, wenn sie sagt, im Alltag fehlt die persönliche Hinwendung zu Gott, weiß ich genau, was sie meint. Es geht mir ganz genauso und doch verspüre ich die Sehnsucht nach der Gottesnähe. Danke für diesen Beitrag, finde es super, dass du das reingeschrieben hast. Und es kommt gerade ganz frisch noch einer rein. Hallo liebes Radio Horeb-Team, ich finde das Zeugnis von Damaris sehr spannend. Ich finde es interessant, dass sie von Anfang an so für die Freikirche geschwärmt hat und auch ihre Stärken erkannt hat. Ich finde, wir können auch einiges von der Freikirche lernen, zum Beispiel, dass junge Leute mehr Verantwortung übernehmen und dass es Small Groups gibt und dass man in kleinen Gruppengemeinschaft erlebt. Home Church von der Loreto-Gemeinschaft in Salzburg setzt dieses Konzept zum Teil um. Liebe Grüße, danke für diesen Beitrag. Ja, auch das gibt's in der katholischen Kirche auch, dass es Kleingruppen gibt. Aber ja, man kann wirklich voneinander gegenseitig lernen. Insofern vielen Dank. Wenn ihr noch was reinschicken wollt, finde ich super, dass ihr WhatsApps reinschickt. 0171 57 53 200. Wir machen eine kleine Pause, bevor es dann mit Promis Glauben weitergeht, mit Hillsong und First Love.
This is all I want. That the love I have for you.
First Love von Hillsong. Ihr hört Radio Horeb, Leben mit Gott. Das ist der Abend der Jugend. Am Mikrofon ist für euch Bodo. So, und jetzt, wie oder was glauben eigentlich Promis? Darüber rede ich jetzt mit dem Markus Kosian von Promis Glauben. Und auch wenn ihr hier dann gleich zuhört, auch gerne, wenn ihr wollt, schickt uns WhatsApp-Kommentare rein. Vielleicht findet ihr das eine oder andere Aussage von einem Promi interessant oder gut oder komisch. Könnt ihr ja auch mal gucken, was da reinkommt von euch. Ich sag nochmal die WhatsApp-Nummer 0171. 57 53 200. 0171 57 53 200. Markus Kosian hat mit seinem Team Promis Glauben gegründet. Er berichtet regelmäßig über Statements von Promis, was diese zum Glauben sagen oder wie sie ihren Glauben leben. Das Ziel ist, durch Statements das Gespräch über den Glauben und über die Werte in der Gesellschaft neu anzuregen. Markus Kosian ist Religionslehrer an einer Berufsschule in München und er ist der Initiator von Promis Glauben. Hallo Markus.
Hallo Bodo, grüß dich.
Grüß dich. So, da ist er. Wunderbar. Bevor wir gleich auf einen neuen Stand kommen, was Promis so von sich gegeben haben, glauben Promis anders als Normalos?
Das glaube ich nicht, denn ich denke, oder mir erscheint es so, dass die Beziehung zu Gott unabhängig ist vom Ruhm oder vom Reichtum. Spannend ist aber in dem Zusammenhang, dass Promis ihren Vorbildstatus nutzen. Jetzt nicht, um über die neuesten Styles zu sprechen, sondern über ihren Glauben zu sprechen und damit vielleicht Normalos anregen, selbst über ihren Glauben und über grundlegende Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, nachzudenken. Wir berichten ja da schon seit 3 Jahren täglich, haben da jetzt mittlerweile knapp 2000 Artikel auf der Seite. Also da kann man ganz viel finden. Und ich glaube, dass unser ganz aktueller Artikel über den Glauben vom Bundesliga-Trainer Jens Hertel das sehr schön verdeutlicht. Jens Hertel ist Trainer von Hansa Rostock, die aktuell in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und der sagt, ich war Christ, bevor ich Trainer wurde. Und ich werde es auch noch sein, wenn ich nicht mehr Trainer bin. Und ich finde, das ist doch zum Beispiel eine Aussage, über die es sich nachzudenken lohnt.
Ja, weil viele Dinge sind im Leben vergänglich. Man macht das mal eine Weile, aber die Frage ist, was trägt eigentlich durch das ganze Leben durch? Mhm. Und das ist ja spannend. Also ich denke mal, wir fokussieren uns heute auf den Sport. Merke ich ja schon, wenn du jetzt das Beispiel von dem Trainer von Hansa Rostock bringst. Und beim Sport gibt's Aufstieg, da gibt's aber auch ganz andere Dinge. Zum Beispiel gibt's eben, dass man Europameister werden kann. Ja, also wir Großen, also die ganz Erwachsenen, die haben es ja noch vor sich. Das beginnt erst am nächsten Wochenende, die Europameisterschaft der Fußballer. Gestern ist die Junioren, also die U21-EM, zu Ende gegangen. Die deutschen Jungs sind Europameister geworden. Sie haben 1-0 gegen Portugal gewonnen. Siegtorschütze zum 1-0 war Lukas Metscher. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der Lukas Metscher ist Offensivspieler bei Manchester City in England. Eigentlich unter Vertrag, ist aber gerade an RSC Anderlecht ausgeliehen. Hat da viele Tore geschossen in dieser Saison. Ein cooler Stürmer, der auf dem Rasen immer wieder mal betet. Da habe ich also ein paar Mal reingeschaut. Der hebt die Hände, schaut zum Himmel, bekreuzt sich am Anfang des Spiels. Das ist doch mal was, oder Markus?
Ja, also das ist ein Phänomen, der Fußball oder überhaupt der Sport, wo man in den letzten Jahren vor allem feststellen konnte, dass da die Dimension Glaube ja immer mehr Einzug genommen hat. Und auch wenn ich jetzt über die Artikel mal drüber blicke, die wir so in letzter Zeit, so im Mai und jetzt Anfang Juni auf unserer Seite berichtet haben, da finden sich echt auch Hochkaräter ja, im Fußballbereich. Bleiben wir mal dabei, ob das jetzt bei den Damen oder bei den Herren ist. Zum Beispiel nehme ich mal raus den Marcus Rashford, der ja Stürmerstar bei Manchester United ist, ja, und auch englischer Nationalspieler ist. Und der ist jetzt so ein schönes Beispiel, wie der christliche Glaube ja zu sozialem Engagement motiviert. Das kann man dem sehr schön sehen. Und er hat aktuell ein Interview gegeben mit der britischen Tageszeitung The Guardian. Und da berichtete der Marcus Rashford, dass er in einem christlichen Elternhaus groß wurde und dass insbesondere seine Mutter sehr religiös ist. Und die Werte, nach denen er heute handelt, die sind ihm in seiner Kindheit vermittelt worden. Wobei seine Eltern ihm und seinen Geschwistern Vorbilder waren. Und der Umgang seiner Mutter mit schwierigen Situationen und das damit verbundene Durchhaltevermögen waren für ihn besonders prägend. Und auf die Frage, ob er religiös sei, antwortete der 23-jährige Rashford, ja, definitiv. Und er sagte dann, dass das Wirken Gottes, das er in seiner Familie erlebt hatte, ihn heute gewiss macht, dass es Gott gibt. Und dazu sagte er wörtlich, wenn man schaut, wie unser Leben vor 15 bis 20 Jahren war und schaut, wie es heute ist, ist es unmöglich, keinen Glauben an Gott und alles, was er für uns tut, zu haben. Und diese Gewissheit ist dann die Motivation für sein persönliches Handeln mit Blick auf den Nächsten. Der Marcus Rashford ist ja letztes Jahr in die Schlagzeilen gekommen, weil er sich in der Corona-Krise dafür eingesetzt hatte, dass hunderttausende Kinder in England weiter kostenlos Schulmahlzeiten bekommen. Und während der Pandemie schloss er sich mit der Wohltätigkeitsorganisation Fair Share zusammen, die bedürftigen Menschen mit Essen versorgt, und er sammelte 20 Millionen Pfund an Spenden. Aber das ist jetzt nicht so eine Einzelnummer oder eine einmalige Geschichte. Der macht da weiter, und sein neuestes Projekt, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, gilt der Alphabetisierung von Kindern. Und wenn es magst, nenne ich noch ein zweites Beispiel.
Ja, also ich lade nur ein, wenn man jetzt tatsächlich die Europameisterschaft anschaut, England ist natürlich dabei, dann schaut euch den Marcus Rashford mal genauer an. Wer natürlich auch cool ist beim Fußball, das sind ja die Brasilianer, die spielen aber nicht bei der Europameisterschaft. Die haben ihre eigene Copa.
Genau, ja, das wäre es. Ja. Aber genau, und da kann man auch mal den Neymar rausgreifen. Ja, also absoluter Superstar, nehme ich den noch her. Der ist ja vor kurzem Mitte Mai im Champions League Halbfinale rausgeflogen. Und da sieht man ganz gut, ja, welchen Halt Gott ja auch in der Niederlage gibt. Ich meine, für so einen Fußballer, da ist es ja im Leben sowas Schweres, wenn man da kurz vorm Ziel vielleicht ausscheidet. Und der Neymar meldete sich via Instagram zu Wort und brachte zum Ausdruck, dass es für einen gläubigen Menschen mehr gibt als den Gewinn der Champions League. Und in seinem Post, das ihn so betend auf dem Fußballplatz, also ein Foto, das ihn da zeigt, da schrieb er: Es ist schwer zu schreiben. Ich bin immer noch sehr traurig über die Niederlage, aber stolz auf das Engagement des gesamten Teams. Und weiter: Wir haben unser Bestes gegeben, aber leider hat das nicht gereicht. Es geht darum, zu lernen und sich weiterzuentwickeln und sich zu verneigen, zu beten und zu danken, egal unter welchen Umständen. Und klar, der Neymar ist auch einer, man weiß über seine Skandelchen, klar, der steht in der Öffentlichkeit, Aber das Schöne ist ja, dass er hier so zum Ausdruck bringt, was ihm vielleicht Orientierung gibt und in Zukunft auch geben kann. Und ja, auch spannend zu wissen ist, dass Neymar das ja nicht schon immer tut, sondern dass er so mit dem Bekenntnis zu Jesus ja, im Jahr 2014 an die Öffentlichkeit ging, als er sich bei der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land so schwer verletzte, dass man da auch nicht wusste. Ich glaube, diese Bilder sind ja um die Welt gegangen, als er da ja, am Platz lag und ja, knapp einer Lähmung entging. Und damals bedankte er sich öffentlich bei Jesus und bei allen, die für ihn gebetet haben. Und dazu sagte er: Der Glaube ist weit mehr als ein Hoffnungsstrohhalm, wenn alles bachab geht. Der Glaube an Jesus ist das Fundament jeder Freude und der Anfang eines glücklichen Lebens. Und seitdem bekennt er sich immer wieder zum Glauben durch ja, ausdrucksstarke Bilder. Und ich denke, der ein oder andere, der jetzt zuhört, wird das auch schon mal gesehen haben. Ja, mit diesem Stirnband, auf dem dann draufsteht: 100% Jesus. Das mal zum
Ja,
Neymar.
tolle, tolle Beispiele. Gibt es auch Frauen im Fußball, die zu Zeugnis geben?
Ja, also auch immer wieder hier in Deutschland. Die hat aber aufgehört, die hat mit dem FC Bayern große Erfolge gefeiert. Die Melanie Behringer arbeitet jetzt als Trainerin, soweit ich weiß. Aber ganz aktuell eine deutsch-brasilianische Fußballspielerin, die Ivana Fuso. Und die ist uns aufgefallen. Also erstmal zu ihr. Sie hat alle U-Mannschaften der deutschen Fußballnationalmannschaft durchlaufen. Und seit diesem Jahr, seit 2021, tritt sie für die brasilianische A-Nationalmannschaft an. Und sie ist uns eben aufgefallen, weil sie auf Instagram, oder besser gesagt, haben uns Leute, die unserer Seite folgen. Also wir hatten im letzten Jahr über 368.000 Besucher auf promisglauben.de, und da schreiben uns auch immer wieder Leute an und sagen dann: Ist euch oder die und die schon aufgefallen? Und da hat uns jemand aufmerksam gemacht, dass die 20-jährige Ivana Fuso in ihrem Post immer wieder auf ihren Glauben und ihre Werte aufmerksam macht. Und damit inspiriert sie ihre mittlerweile mehr als 43.000 Follower. Und ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich habe dann so geguckt. Am 6. Mai ließ sie zum Foto, das sie strahlend lächelnd zeigt, ihren Follower wissen: Alles ist in Gottes Hand. Und dazu setzte sie die Hashtags: I put my trust in Jesus. Also ich setze mein Vertrauen in Jesus. Und einen weiteren Hashtag: Faith bigger than my fears. Mein Glaube ist stärker als meine Ängste. Am 13. April ermutigte sie dann ihre Follower, den Kopf zu erheben und voller Hoffnung aufrecht im Glauben in den neuen Tag zu gehen. Oder mit einem Foto, auf dem sie mit ihrem Freund zu sehen ist, erklärte die Ivana Fuso am 23. März, wie wichtig ihr hingebende Liebe in Verbindung mit Gott ist. Dazu schrieb sie über die Liebe zu ihrem Freund: Wenn es von Gott kommt, wissen wir, es ist anders. Ich danke Gott jeden Tag für dieses perfekte Geschenk. Da könnte man jetzt noch ganz viele Posts mehr bringen, aber ich habe so einen Blick auf die Uhr und lass es mal hierbei stehen. Also man kann bei Ivana Fuso auch mal auf den Instagram-Channel, da findet man ganz viel, wo sie dann wirklich Inspirierendes ja, weitergibt.
Ist hochspannend. Also auch diese Welt des Fußballs. Ja, wir haben ja mal mit Heiko Herrlich ein paar Sendungen gemacht und ihr habt ja auch Heiko Herrlich bei euch auf der Homepage Promis Glauben drauf. Der hat schon einiges gesagt. Und von ihm habe ich jetzt mal ein Zitat, wo das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen vertieft, wie diese Welt des Sports, wie man damit umgeht, wenn die immer so ein bisschen schräger oder verschrobener wird. Ich spiele mal das Zitat ein.
Ich glaube schon, dass wir in einer Zeit sind, gerade bei Fußballern, wo die Gehälter so extrem hoch sind und ja, man immer nach Leistung bewertet wird und wie ein lebendiges Statussymbol rumgereicht wird, dass die schon merken, das kann es nicht sein, was mich glücklich macht. Und das spüren die relativ schnell. Das war ja nichts anderes, wie ich, als ich 17 war, wo ich auch gemerkt habe, ja, die Leute in dem Bibelkreis, die haben alle was, was ich nicht habe. Ich habe zwar einen tollen Vertrag, ein tolles Auto mit 18 Jahren, und das spüren die Menschen heute. Und dann kommen dann halt wieder so Werte wie Glauben, wo die sich dran festhalten, ne? Wo die halt merken, ja, da finde ich meinen Frieden. Ne? Der tolle Job oder das tolle Bankkonto, das macht mich nicht glücklich und zufrieden.
Der tolle Job, das tolle Bankkonto, der sicher auch der Ruhm, wobei natürlich der Ruhm ist sehr schnelllebig. Heiko Herrlich war Trainer von Augsburg, ist jetzt gerade nicht mehr Trainer. Alles Gute für ihn und für seinen weiteren Weg. Aber da ist eigentlich Himmel und Tal oder Gipfel und Tal sehr nah beieinander. Ja, also schön, wie er das so sagt. Was trägt eigentlich da wirklich durch, oder Markus?
Ja, also das ist ja so spannend da zu sehen. Also in dem Bereich, wo die Leute alles haben, was die Werbung verspricht, ne? Mein Haus, mein Auto, meine Frau, mein Boot, das war ja immer so ein Slogan. Und in dem Fußballbereich oder im Sportbereich, wo wirklich viel verdient wird, wo diese Wünsche erfüllt sind, wo dann die Leute, wie der Heiko Herrlich das sagt, merken, ey, das trägt mich eigentlich nicht, ne? Und dann stellst du fest, ja, wie der jetzt sagt, in so einem Bibelkreis oder vorhin habt ihr ja auch gesprochen, über so Small Groups, wo dann Leute was erfahren oder in der Kirche, im Gottesdienst, wo sie wirklich merken, ja, das macht mich glücklich, das trägt mich, wenn es gesund gelebt ist. Das gebe ich immer zu bedenken, wenn der Glaube gesund bleibt.
Ja, das ist ja auch kein Automatismus, kein Selbstläufer, keine Garantie. Das ist gut, dass du es nur ansprichst. Vielleicht noch ein bisschen, schade, ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen, aber vielleicht noch ein Beispiel. Gibt es noch andere Sportarten, wo ihr gerade jemanden wieder gefunden oder wo ihr was gefunden habt, wo jemand wieder auch sich was von sich gegeben hat, gesagt hat?
Ja, also auch ganz spannende Persönlichkeit oder junge Persönlichkeit. Der Tennisspielerin, die jetzt gerade bei den French Open in Paris, bei dem Grand Slam Turnier das Achtelfinale erreicht hat, eine 18-Jährige, die Marta Kostyuk. Sie ist aus der Ukraine und an ihrem Beispiel kann man dann sehen, ja, wie so ein Mensch durch eine schwere Zeit im Umgang mit Erkrankungen durchgeht, wo jetzt vielleicht ja der Tenniserfolg nicht weiterhilft oder nicht möglich ist. Die durchlebte im März einen schweren Verlauf ihrer Corona-Erkrankung. Und sie berichtete, dass sie nach der Ansteckung mit dem Coronavirus trotz ihres jungen Alters, also die ist 18, und ihrer hervorragenden Gesundheit, Athletik, stark eingeschränkt war. Und das Virus habe ihre Lungen und viele weitere Funktionen stark beeinträchtigt, sagt sie. Und die Überwindung der Erkrankung wurde für sie viel schwieriger als erwartet. Also es hat dann ein paar Wochen gedauert. Und aus ihrem Glauben an Gott bezog die 18-Jährige in dieser Situation Halt und auch gleichzeitig wieder Motivation, als es ihr dann besser geht, für anstehende Aufgaben. Und sie sagte in der Pressekonferenz, ich glaube, dass es dieses Jahr Gott ist, der mich stärker und stärker machen will. Also hier, wo sie einen Sinn erkennt in dem oder in der Beziehung zu Gott, einfach da nicht aufgibt, weiß, ja, Jesus ist auferstanden. Auch das gilt es für mich vielleicht zu berücksichtigen. Jetzt interpretiere ich da ein bisschen frei. Und durch die Bewältigung der Hindernisse in diesem Jahr erfuhr sie für sich Bestärkung. Und vielleicht ein letzter Satz. Vor 2 Wochen postete die Marta Kostyuk auf Instagram ein Bild, das sie ganz befreit atmend auf dem Petersplatz in Rom zeigt. Und dazu schrieb sie zum Hashtag Vaticano auf Italienisch La Vita è Bella. Das Leben ist schön. Und ich glaube, wenn wir diese Freude so zum Ausdruck bringen, in den schönen Momenten des Lebens, wie auch in den schwierigen Momenten des Lebens uns getragen fühlen, und wenn uns da prominente Inspiration, Vorbilder sind, dann ist das schön. Und wie gesagt, wir berichten täglich. Schaut auf unsere Seite promisglauben.de und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram. Ja, das hilft der ganzen Sache voran.
Und da gibt es auch Popstars, da gibt es Politiker, Filmemacher sehe ich hier.
Wissenschaftler, auch immer spannend.
Über die Queen, als sie 95 geworden ist, finde ich super. Also schaut da rein, promisglauben.de. Markus, ich danke dir ganz herzlich, war sehr lebendig, gerne wieder.
Ja, machen wir, Bodo. Dir eine gute Zeit, gute Segen und viele Grüße an alle Hörer. Ciao.
Danke, ciao. Ja, super. Und das ist, also ihr habt jetzt, denke ich mal, die Bandbreite bekommen. Promis glauben oder wir haben auch jemand, ich meine, die Damaris, junge Juristin, aber ich würde mal sagen, die ist jetzt einfach so jemand Normales. Und das ist, denke ich, das Schöne, wenn wir so beides zusammenbringen, dass wir da Zeugnisse haben. Und ich darf noch was vorlesen. Jemand hat eine WhatsApp geschickt, passt da dazu. Hallo Radio Horeb Team. Es ist schön, dass ihr euch mit der Jugend beschäftigt. Wir brauchen es in unserer Zeit, die einzige Rettung, denn er heilt, was wir menschlich nicht tun können, die Seele, den Geist, das unsichtbare Retter, das Wort Gottes nährt unsere Seele. Also, hab's vielleicht nicht ganz richtig vorgelesen, aber es ist angekommen, die Jugend braucht heute ganz, ganz neu, auch diese Botschaften. Von daher danke für diese Zeugnisse und danke für eure WhatsApps, die ihr reingeschickt habt. Das war's für heute hier im Abend der Jugend. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei wart.